Heute ist der 1. September, der Antikriegstag. Wir sind hier im Tempodrom auf der Bühne, auf der Rio oft gestanden hat. Und ich glaube, es ist ein guter Ort und es ist ein guter Tag für diese Veranstaltung.
Am 1. September 1996, knapp 2 Wochen nach seinem Tod, findet im Berliner Tempodrom ein Abschiedskonzert für Rio Reiser statt. Organisiert haben es seine Brüder Peter und Gerd. Auch ich bin an diesem Abend dort. Moderiert wird die Veranstaltung von Corny Littmann, ehemals Mitglied des Schwulentheaters Brühwarm. Die Gäste werden von Rios letztem Freund Jan auf die Bühne geführt, der als Engel verkleidet ist.
So viele Tage und so viele Stürme müssen vergehen. Und wir werden uns wiedersehen.
Herbert Grönemeyer singt Rios Song übers Meer. Lutz Kaschowski mit der letzten Rio-Band Ich komm nicht mehr nach Haus.
Ich komm nicht mehr, ich komm nicht mehr, ich komm nicht mehr nach Haus.
Marianne Rosenberg singt noch einmal Der Traum ist aus.
Das Paradies.
Und Freigang, wie bei ihren Konzerten in der DDR, ich will nicht werden, was mein Alter ist.
Viele von denen, die ich 1976 kennengelernt habe in München, kommen nun hier auf Rios Bühne ins Tempodrom. Es sind unter anderem Longrue, Funky, Nickel, Martin Paul, Kai Sichtermann.
Vor allem aber erinnere ich mich an den Auftritt der Scherben, ihren ersten seit ihrer Auflösung 1985.
Allein machen sie dich ein, schmeißen sie dich raus, lassen sie dich aus. Und wenn du was dagegen machst, sperren sie dich im nächsten Knast.
Insgesamt 3 Songs spielen die Scherben, unterstützt von etlichen Weggefährten. Bei Jenseits von Eden singt Axel Hacke von den einstürzenden Neubauten. Bei ihrem letzten Song Allein machen sie dich ein, ihr alter Freund Jakob Benz von den Roten Steinen. Es ist für mich ein magischer Moment, die Band zu erleben. Und für den Rest des Publikums auch. Ich glaube, in diesem Moment kommt alles zusammen. Das Berührtsein von Rios Tod, die Freude, noch einmal die Band zu erleben, die Großartigkeit ihrer Musik und das Gefühl, über diese Musik mit den anderen im Publikum verbunden zu sein. Minutenlang hört der Applaus nicht auf. Doch auf eine Zugabe müssen die Zuschauer noch ein paar Jahre warten. Mein Name ist Philipp Meinhold und ihr hört den Podcast Musik ist eine Waffe, die Geschichte von Tonsteine Scherben.
Rio konnte in einem Lied Blumen und Scheiße gleichzeitig singen und es war okay.
Ach, König von Deutschland, kenne ich auch.
Was mich so aufgeregt hatte, war, dass er nicht verstanden hatte, dass ich auf den Strich gehe und eigentlich danach gucken muss, jetzt, was das Erfolgreichste ist.
Rio wollte auch erfolgreich sein. Er wollte so erfolgreich sein wie Grönemeyer.
Aber Rio hat es einmal ganz brutal zu mir gesagt, ich bin nicht auf der Welt, um gesund zu sein.
Die deutsche Musikszene erhielt am Dienstag einen Schock. Völlig unerwartet starb der Sänger Rio Reiser im Alter von 46 Jahren.
Folge 8. Das Erbe der Scherben.
Check, 1, 2, yeah, check, yeah, 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 yeah. Halt dich an deiner Liebe fest, yeah.
Bei mir in dieser Folge ist Jan Plefka, Sänger der Band Selig, der seit nunmehr fast 20 Jahren, genau genommen seit 2005, mit einem Programm unterwegs ist, in dem er Songs von Rio Reiser und Tonsteine Scherben auf die Bühne bringt. Jan Plefka singt Rio Reiser, der Titel. Hallo Jan.
Schönen guten Tag.
Wie kam es damals zu diesem Programm?
Ich war im Schauspielhaus Hamburg damals und da hat Tom Stromberg die Regie geführt, die große Intendanz. Und Tom Stromberg ist ein glühender Rio Reiser und Tonsteine Scherben Fan und wollte immer schon eine Hommage an diese Zeit oder an Rio und an diese Energie machen. Und dann hat Tom mich gefragt, ob ich mir sowas vorstellen könnte. Und da habe ich gesagt, nein, das mache ich nicht, weil wirklich Rio ist für mich so, ne, wie, ich meinte, das wäre für mich, als würde ich jetzt Gott spielen oder so. Und dann hat er und meine Frau Anna haben mich dann tatsächlich überredet, das mal auszuprobieren wenigstens. Die sagten, Rios Lieder, die müssen leben, die müssen in die Welt. Und Janni, wenn nicht du, raus damit. Ne?
Du hattest Respekt davor, mit diesen Liedern von Rio auf die Bühne zu gehen. Oder ja. Was war das, was dich hat zurückschrecken lassen?
Ja, dieser unglaubliche Respekt, dann dieses Charisma von Rio natürlich auch. Der wusste, wo seine Seele sitzt, der wusste, wo sein Herz sitzt, der hatte Verstand, der hatte Geist, bei ihm war alles eins und er war leidenschaftlich und hingebungsvoll in jedem Moment.
Waren Rio und die Scherben auch schon ein Einfluss für dich zu Seligzeiten, als ihr Anfang, ja, Mitte der 90er angefangen habt?
Ja, das war, also Rio, ich sag jetzt immer Rio, ne? Das ist für mich so meine Galionsfigur, was mein musikalisches Leben angeht. Also seitdem ich 14 bin, ein Klassenkamerad, bei dem war ich zu Hause und der hat dann echt die Nadel aufs Vinyl gelegt. Er meinte, das musst du dir mal anhören. Und dann war das diese Scherbenplatte und das war wie eine Injektion. Und dann habe ich auch angefangen, auf Deutsch zu texten und ihnen nachzueifern auch. Also wirklich bei jedem Lagerfeuer, wo wir gesungen haben, war immer Rio dabei. Ne? Die ganze Zeit haben wir es gegrölt, irgendwie, bis wir heiser waren.
In den Jahren vor Rios Tod, Anfang der 90er Jahre, konnte man das Gefühl bekommen, seine Karriere sei im Grunde vorbei. Das Interesse der Musikindustrie war erloschen, in den Charts tauchte er nicht mehr auf. Und auch ich erinnere mich, dass ich die Stapel mit seinen herabgesetzten CDs im Plattenladen links liegen ließ. Heute dagegen, 30 Jahre später, ist Rio der kleinste gemeinsame Nenner, auf den alle sich einigen können. Seine Songs finden sich auf Samplern mit Namen wie Ballermann-Hits, NDW-Kulthits und Die große Schlagerbox. Seit 2021 ist in Kreuzberg ein Platz nach Rio Reiser benannt. Ein Jahr später bekam er ein Ehrengrab auf dem St. Matthäus-Kirchhof in Schöneberg, wohin er nach dem Verkauf von Friesenhagen umgebettet wurde. Und Rios künstlerischer Nachlass liegt im Deutschen Literaturarchiv in Marbach, neben dem von Hermann Hesse und Erich Kästner. Manche kritisieren das als Rio-Kult nach seinem Tod, durch den die Band zu sehr in den Hintergrund trete. Der erste Scherbenschlagzeuger, Wolfgang Seidel.
Mal abgesehen vom 50-jährigen Scherbenjubiläum zu reden und dann zu sagen, der Platz wird ja eben nicht nach der Band benannt, sondern nur nach einem, ist ja nur auch noch eine kleine Fragwürdigkeit.
Aber wären Tonsteine Scherben ohne Rio überhaupt vorstellbar?
Was war das Besondere an Scherben? Rio Reiser. Pause, Pause, Pause. Und dann Rio, dann Herr Reiser, Pause, 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 Longrue.
Rios Ex-Freund und Scherbenmitglied Micha Schöneberg.
Also Rio und Longrue war eine Symbiose. Sie sind das Herz, das Hirn, der Sex, der Verstand, die Musik von Tonsteine Scherben. Das ist die musikalische Basis der Scherben. Auch wenn jetzt da einige sauer werden, aber danach gibt es eine große Lücke.
Wobei das auch die anderen Bandmitglieder nicht bestreiten würden. Schlagzeuger Funky.
Also Rio und Longrue, das waren halt auf jeden Fall von der Kreativität diejenigen, wenn es um Song geht, haben die erstmal was auf die Beine gestellt. Also
Ohne Rio und La Rue, das war der Kern der Scherben. Ne? Ohne die hätte es die Scherben nicht gegeben, ne? Das ist klar.
Doch die Scherben waren eben immer mehr als nur eine Band, die zusammen auf die Bühne und ins Studio geht. Sie waren die Summe ihres gemeinsamen Lebens. Bassist Kai.
Die Beatles in der Anfangszeit hatten ja einen anderen Schlagzeuger vor Ringo. Ja. Pete Best. Und dann ist John Lennon mal später gefragt worden, war Ringo der bessere Schlagzeuger als Pete Best? Und da hat John Lennon geantwortet, nicht der bessere Schlagzeuger, aber der bessere Beatle. Was ich damit sagen will, es muss natürlich auch menschlich immer irgendwie passen. Ne? Und ich glaube, dass Frank und ich, wir haben ganz gut in die Gruppe gepasst und haben uns auch mit Langui und Rio gut verstanden. Und dadurch sind wir natürlich auch das geworden, was die Scherben dann geworden sind. Ne?
August 2023. Ein vollbesetzter Ausflugsdampfer auf der Spree.
Ja, guten Abend. Schön, dass alle wieder an einem Freitagabend den Weg zu 18:30 aufs Schiff gefunden haben. Ich bin Sema Binia.
An Deck tummeln sich rund 150 Passagiere. Im Bug des Schiffes haben die Scherben ihr Equipment aufgebaut.
An Rio Reiser zu erinnern. Und in den nächsten 3,5 Stunden werden wir Bandgeschichten erzählen, die sich hier am Ufer von Spree und Landwehrkanal abgespielt haben. Wir werden kurze Passagen aus verschiedenen Scherbenbiografien hören.
Seit 2008 laden Sema Binia von der Berliner Geschichtswerkstatt und Mitglieder der Scherben jedes Jahr rund um Rios Todestag zu einer Dampferfahrt auf der Spree. Es ist eine Mischung aus Stadtführung, Konzert und Interviews und hat ein bisschen was von einem Klassentreffen. Nachdem die Scherben sich 1985 aufgelöst hatten, zerstreuten sich ihre Mitglieder jedoch erstmal in alle Richtungen.
Bis auf Rio und Langui sind alle aus Friesenhagen ausgezogen. Irgendjemand hat gesagt, die Ratten verlassen das sinkende Schiff. So war es nicht, sondern es war gewünscht, weil es ging ja darum, die hungrigen Mäuler nicht mehr zu stopfen, die es da gab.
Schließlich war ein Grund für das Ende der Scherben der tägliche Überlebenskampf der Kommune gewesen. Und während Rio und Lanrue in Friesenhagen bleiben, gehen Bassist Kai und seine Freundin Angie nach Berlin. Sie eröffnen ein italienisches Restaurant, das sie nach 2 Jahren wieder verkaufen. Anschließend lebt Kai ein paar Jahre in Düsseldorf, wo er in der Firma eines Freundes jobbt. Schlagzeuger Funky hält sich zunächst mit verschiedenen Gelegenheitsarbeiten über Wasser, renoviert Arztpraxen und arbeitet als Innenausstatter beim Film.
Wir hatten so einen alten Mercedes-Bus mit 40 Sitzplätzen. Und mit dem Bandbus bin ich dann nach Berlin. Und dann habe ich erst mal eine Weile in dem Bandbus gewohnt am Marianenplatz direkt. Der stand da. Und da in der Umgebung haben einige von uns gewohnt. Da konnte ich dann immer duschen gehen und so. Also Rio ging zu Sony und ich ging zum Sozi. Und das war halt die Situation, ne?
Lanrue spielt 2 Jahre lang in Rios Band, bis er sich 1988 von der Bühne zurückzieht. Er kümmert sich als Geschäftsführer um das Plattenlabel der Scherben und lebt ab Ende der 90er Jahre eine Zeit lang in Portugal. Ex-Scherbenmanager Nickel Pallat gründet den unabhängigen Plattenvertrieb Indigo und Claudia Roth bewirbt sich auf eine Zeitungsanzeige hin bei den Grünen.
Und dann habe ich 10 Seiten langen Brief geschrieben, handschriftlich, habe ein paar Platten eingepackt und losgeschickt. Dann bin ich Pressesprecherin der Grünen im Bundestag geworden.
Erst nach Rios Tod 1996 finden die Scherben in unterschiedlichen Formationen wieder zusammen und machen Musik miteinander. Ab 2004 unter dem Namen Tonsteine Scherben Family mit fast allen ehemaligen Bandmitgliedern außer Lanrue. Der kommt 2012 dazu und ergänzt die Band mit Mitgliedern seiner Familie. Seit 2014 sind Kai und Funky unplugged unterwegs. Erst mit dem Nürnberger Sänger Gimmick, seit 2023 mit einer Sängerin, Birte Wolter. Fast jedes Wochenende treten sie irgendwo auf.
Okay. We are talking legends today.
Real Legends of German Culture.
Und im Juli 2023 haben sie beim Christopher Street Day in Berlin vor 300.000 Zuschauern sogar den größten Auftritt ihrer Geschichte.
We are so excited to announce Tonsteine Scherben. Hello!
Bei mir in dieser Folge ist immer noch Jan Plefka. Hallo nochmal.
Hallo.
Rios Art zu singen ist das eine. Das andere sind die Songs selbst. Wie würdest du die beschreiben, die Art des Songwritings?
Also ich finde, es gibt tatsächlich niemanden, also Danger Dan, ne, finde ich noch, dass so der da so diese Mischung aus Politik und Romantik, das zu vereinen, also eigentlich wirklich Seele und Verstand so in eine Form zu bringen, dass es direkt ins Unterbewusstsein und ins Bewusstsein führt. Und da ist Rio eigentlich immer noch so der König. Und das ist, glaube ich, dann auch echt eine Gabe, die man dann da mitgekriegt hat auf die Welt. Und die hat er gezeigt.
Mhm. Heute hat man das Gefühl, jeder Rio schon mal gecovert, ja, von Daniel Kübelböck über Reinhard May bis Sido.
Ja.
Wo kommt das her, dass sich da dann auch jeder drin wiederfindet?
Weil es so ehrlich ist und so wahr und so wesentlich und weil es die Seele trifft. Und weil diese Lieder auch von den Scherben, die werden immer aktueller, weil das System hat sich nicht verändert. Es ist alles schlimmer geworden. Und wenn ich auf der Bühne stehe und singe, der Traum ist aus, aber ich werde alles geben, dass er Wirklichkeit wird. Ich habe geträumt, der Krieg wäre vorbei, du warst hier. Es ist so aktuell, wo du sagst, ja Mann, warum?
Woher kommt diese Zeitlosigkeit?
Ja, weil es einfach wahnsinnig sinnlich und menschlich ist und uns das alle angeht und uns auch immer angehen wird. Diese Utopie des Zusammenseins, diese Sehnsucht, aber auch die düstersten, dunkelsten Tiefen und Dämonen. Aber in jedem Lied ist immer noch die Hoffnung, dieser Lichtstrahl, wo es hingeht. Und das ist das, was wir Menschen brauchen.
Es scheint, als würde die Wertschätzung für die Scherben mit jedem Jahr, das vergeht, immer größer. Im Internet verzeichnet eine Liste mehr als 1000 Künstlerinnen und Künstler, die Songs von Rio und den Scherben gecovert haben. So viel wie wahrscheinlich von keiner anderen deutschen Band. Was auch an der Vielfältigkeit der Songs liegen dürfte. Denn von Macht kaputt, was euch kaputt macht, bis Junimond kann sich jeder irgendwo einsortieren. Gestört wird dieser späte Erfolg nur von wenigen Zwischenrufern.
Die Geschichte der Scherben ist voll von Widersprüchen. Sie wollten die Stimme der Machtlosen sein. Jetzt sind sie die Stimme der Macht. Spätestens mit Claudia Roth als Kulturstaatsministerin.
Einer, der sich gegen eine romantische Verklärung der Scherben wehrt, ist der allererste Schlagzeuger der Band, Wolfgang Seidel.
Aber das ist nicht der einzige Widerspruch. Heute ist das Publikum genau das, was von dem Rio Reiser sagte, die wollen wir nicht haben. Sie wollten halt für junge Arbeiter und nicht für Studenten und sind jetzt eher nicht bei den Kreuzberger Jugendlichen, sondern beim Bionade-Bürgertum in Prenzlauer Berg und der Jugend.
Doch das, worauf Seidel sich hier bezieht, sind vor allem die Scherben der Anfangszeit. Rios Ex-Freund Micha dagegen stört die Fokussierung der Scherbengeschichte auf die ersten 5 Jahre.
Da ist die Legendenschreibung, also 70, 75 Berlin, Kreuzberg, weiß der Alter, Hausbesetzung, wir und Icke auf der Konzert, verschüttet der Rio, wow.
Immer wieder würden die gleichen 3 Geschichten erzählt. Das erste Konzert auf Fehmarn, als die Bühne brennt, Nickel mit dem Hackebeil in der Talkshow, die Aufrufe zur Hausbesetzung nach den Konzerten.
Auf diese Zeit das zu reduzieren, ist historisch falsch. Punkt. Das muss man so deutlich sagen. Damit tut man der Scherbengeschichte keinen Gefallen. Und die Scherbengeschichte ist natürlich, wie ich sie erzähle, aus den 80ern auch falsch, wenn man sie darauf reduzieren würde. Nur ich mache den Mund groß auf, weil sie nicht erzählt wird.
Was mir während meiner Recherche für diese Serie auffällt, es gibt durchaus schwelende Empfindlichkeiten und ungelöste Konflikte. Teils zwischen ehemaligen Bandmitgliedern, teils zwischen Bandmitgliedern und Rios Erben. Wer ist überhaupt eine Scherbe? Wer war wie wichtig? Und wer hat wie viel der gemeinsamen Schulden bezahlt? Zwischen 2008 und 2015 sind die Platten der Band nicht im Handel erhältlich, weil sich die Beteiligten nicht auf einen Lizenzvertrag einigen können. Kai Sichtermann.
Und dann haben wir den Vertrag gekündigt. Und dann waren die Erben von Rio Reiser so sauer darüber und haben alles blockiert. 7 Jahre lang durften keine Platten verkauft werden. Und das war totale Kacke. Also völlig absurd, völlig überflüssig gewesen. Ich musste Hartz IV beantragen, weil ich überhaupt keine Einnahmen mehr hatte.
Rios Bruder Gerd Möbius.
Ach, grauenhaft. Jahre haben wir geklagt. Ich habe alle Gerichte kennengelernt hier in Berlin. Ich habe meine Zeit vertan mit diesem Quatsch. Ja. Ich konnte ausrasten.
Ex-Scherbenmanager Nickel Pallard.
Da müsste ich die ganze Sache aufrollen und da müsste ich schmutzige Wäsche waschen, sonst will ich jetzt nicht. Also bitte, das Thema ist für mich leider tabu jetzt. Nee.
Lutz Kaschowski, der damals Rios musikalischen Nachlass verwaltet, beobachtet das Ganze von außen.
Es wurde oftmals auch so dargestellt wie ein Streit zwischen den Scherben und den Erben. Es ist aber tatsächlich so, dass es ein Dreieckskonflikt war, dass auch Langrü eine große Rolle spielte. Gerd war mit Langrü verstritten, Langrü mit Gerd, Gerd mit den Scherben, Scherben mit Langrü. Also jeder war mit jedem nicht grün. Und warum das dann so lange gedauert hat, also frag mich nicht.
Zurück auf dem Ausflugsdampfer im August 23. Ein bisschen merkwürdig ist es schon, an diesem schönen Sommerabend Macht kaputt, was euch kaputt macht, zu hören und dabei gemütlich durchs Regierungsviertel zu schippern. Aber der Stimmung an Bord tut das keinen Abbruch. Es ist wie bei allen Scherbenkonzerten, die ich im Verlauf dieses Jahres sehe. Die Songs und die Musiker live zu erleben, lässt die, die dabei sind, lächeln. Bassist Kai.
Ich würde mal sagen, ein bisschen Nostalgie schwingt immer mit, das kann man nicht verhindern. Aber die Songs stehen ja für sich und viele Songs haben eine klare Botschaft.
Nickel Pallard.
Das ganze Programm ist nach meiner Meinung auch trotz alledem immer noch relativ zeitgemäß. Und dass es jetzt nicht so eine Nostalgieveranstaltung wird, sondern dass du sagst, ja, okay, wir spielen zwar alte Songs, aber die Haltung, die in den alten Songs zum Beispiel war, die können wir heute genauso transportieren wie früher.
Es rührt mich, die Bandmitglieder zusammen auf der Bühne zu sehen, mittlerweile fast alle in ihren 70ern. Wie sie immer noch miteinander verbunden sind, über 50 Jahre nach Gründung der Band, nach der Besetzung des Rauchhauses, ihrer Flucht aufs Land, nach Krisen, Konflikten, ihrer Auflösung. Dass sie immer noch ihre alten Songs singen und dass sie nach wie vor dazu stehen.
Ich würde heutzutage wahrscheinlich, wenn ich 18 oder 19 wäre, würde ich bei der letzten Generation mitmachen. Da ist immer noch die Rebellion genauso drin wie früher. Und ich finde das, was die letzte Generation macht, absolut mutig und toll und auch eben sehr ernsthaft. Und als sie mal sagten, wir wollen uns nicht beliebt machen, fand ich das ein super gutes Statement. Und so ähnlich war es ja eigentlich auch bei uns.
Gibt's eine Band oder einen Künstler, wo du sagen würdest, das ist vergleichbar in Deutsch?
Also ich, wie gesagt, ne, Danger Dan, das ist super, ne? Das kommt dem am nächsten. Aber es ist unvergleichlich. Also die stehen da, die Scherben und Rio, konkurrenzlos.
Gibt's sowas wie ein Lieblingsalbum oder ein Lieblingssong von ihnen für dich?
Ich finde tatsächlich, also wirklich, wenn ich auf der Bühne stehe und jedes Lied, was ich in dem Moment gerade singe, ist mein Lieblingslied.
Du stehst jetzt seit 20 Jahren fast mit diesen Songs auf der Bühne. Wird es dir auch mal langweilig, die zu hören oder zu spielen?
Nee, kann bis zur Unendlichkeit und noch viel, viel weiter. Was gibt's Schöneres, ne, als diese Lieder, die schon seit Kindertagen deine große Liebe sind und die so viel Sinn auch machen und auch so viel geben den Leuten. Freude, Glück, Antworten, Geborgenheit und auch diese Stimmung in den Theatern oder Konzerten, das möchte ich nicht mehr missen.
Wollte ich gerade fragen, was machen die Songs mit dem Publikum? Wie erlebst du das?
Also es ist wie eine Art Volksfest. Ne? Alle sind da, die Älteren, die auch damals auf den Barrikaden standen, wo dann die Fäuste wieder fliegen, die Jungen, die Antworten suchen, die mir an den Lippen hängen, dann das Partyvolk, alle sind da, um Rios Lieder zu hören. Und das ist halt eine Stimmung, die hier und jetzt passiert, aber in dieser romantisch-politischen Form irgendwie. Ich denke mal, dass Rio das auch gefällt, was wir hier machen. Irgendwie sonst wäre es, glaube ich, schon vorbei.
Ich würde vorschlagen, für hier unten, hier vorne, machen wir ein Sit-in, damit die hinten auch was sehen können. Los geht's.
Mittlerweile ist unser Ausflugsdampfer an der Admiralbrücke in Kreuzberg angekommen. Unweit des Studios, wo Klaus Freudigmann 1972 mit den Scherben den BVG-Song aufgenommen hat und wo sich heute Touristen tummeln. Unter Deck hat sich eine große Traube vor der Band gebildet. Es wird getanzt und, naja, gesungen. Und während das Schiff wendet und langsam zurückfährt, frage ich mich, ob die Prämisse meiner Podcast-Serie wirklich stimmt. Sind die Scherben tatsächlich so wichtig, wie ich gerne hätte? Gab oder gibt es nach wie vor keine andere deutsche Band, die so prägend, so einflussreich, so einmalig wie sie ist? Oder sind sie doch nur der Soundtrack für linke westdeutsche Aktivisten, die wie ich dem verblichenen Rebellentum ihrer Jugend frönen? In dem wohligen Gefühl, noch immer auf der richtigen Seite zu stehen. Was ist das Vermächtnis der Scherben?
Also ich glaube, einer der größten Verdienste ist, dass sie gezeigt haben, dass man mit deutscher Sprache was anderes machen kann als Volksmusikparade.
Es ist die Pionierleistung der Scherben, die Claudia Roth hier beschreibt. Als die Band sich 1970 gründet, ist sie die erste, die Rockmusik mit deutschen Texten macht, ohne dass es peinlich oder nachgemacht klingt. Und die dabei auch noch etwas zu sagen hat.
Du hörst mich singen, aber du kennst mich nicht. Du weißt nicht, für wen ich singe, aber ich sing für dich.
Als ich dann Texte schreiben anfing, also auch für die Stücke, war eigentlich immer auf der Suche, wie bringe ich bestimmte Worte zueinander, wie reiche ich die aneinander, um zu der und der Wirkung zu kommen.
Geschrieben von einem Songwriter-Duo, Rio Lanrue, bei dem Text und Musik auf fast magische Art zu einer Einheit verschmelzen. Egal, ob Kampf- oder Liebeslied.
Wenn ich seinen Text vertont habe, habe ich immer, obwohl ich gar nicht viel wissen, wie, sondern ich habe nur wenige Fragen gestellt. Schnell oder langsam, Dur oder Moll, weißt du so. Mehr wollte ich nicht wissen.
Mach kaputt was, alles kaputt mach. Mach kaputt was, alles kaputt mach.
Dabei sind die Scherben künstlerisch nie stehen geblieben. Im Grunde hat jedes ihrer Alben eine vollkommen eigene Aura. Vom rauen, ruppigen, fast punkigen Debüt.
Der Wind in mein Herz, die lange Reise ist vorbei.
Über das ruhigere, melodische dritte Album, Wenn die Nacht am tiefsten.
Bäume und Schatten, Blätter und Licht. Aus den Sonnenflecken auf meinem Gesicht.
Bis zu ihrem Comeback-Album nach 5 Jahren Pause, das klingt wie von einem anderen Stern. Ihrer Haltung sind die Scherben dabei immer treu geblieben. Sie verweigern sich dem Markt, gründen ihr eigenes Label, leben zusammen in Kreuzberg in einer WG und auf dem Land in einer Kommune. Sie versuchen das, was sie singen, auch zu leben.
Vielleicht nicht immer gelungen, wir sind ja auch nur Menschen, ja. Aber wir haben dieses Experiment versucht durchzuziehen und zu machen und zu tun, so gut wir das halt konnten.
Und so sind die Scherben immer mehr als nur eine Band. Im Grunde sind sie mit sämtlichen linken Protestbewegungen der 70er und 80er Jahre verbunden. Sie haben die Lehrlings- und Jugendzentrumsbewegung unterstützt, die erste Welle der Hausbesetzungen ausgelöst, sich später für die Schwulen-, Friedens- und Anti-AKW-Bewegung engagiert. Ihr Keyboarder Martin Paul.
Also das ist das, was die einfach geschafft haben. Also sowohl auf einer politischen Ebene ein Statement zu setzen, auf eine Lebensweise ein Statement zu setzen und auch, was Musik und Text angeht, ein Statement zu setzen.
Letztlich ist es die Kombination dieser Dinge, die die Scherben so einzigartig und besonders macht. Das außergewöhnliche Songwriting, ihre politische Wirkung, verbunden mit der Authentizität ihrer Lebensweise. Ob das alles die Scherben zur besten deutschen Rockband überhaupt macht? Was sie ganz sicher nicht sind, ist die erfolgreichste oder bekannteste Band. Auch nicht die musikalisch virtuoseste. Aber die wichtigste vielleicht schon. Die, die bis heute Generationen anderer Künstlerinnen und Künstler beeinflusst und die sehr vielen Menschen etwas bedeutet.
Im Bett ist der Mensch nicht gern alleine. Und in meinem Bett ist grad noch Platz für dich. Doch mein Alter ist fast jeden Tag zu Hause. Und ich glaube, er hat was gegen dich.
Erinnert ihr euch noch an mein Lieblingslied der Scherben aus der ersten Folge? Wir müssen hier raus von ihrer zweiten LP.
Mein Alter meint, die Welt wird sich nicht ändern. Aber weiß er ganz genau, was läuft. Doch er glaubt, er vergisst die ganze Scheiße, wenn er abends in der Kneipe hängt und seift.
Im Grunde ist alles, was die Scherben ausmacht, in diesem Song enthalten. Die Wut auf die gesellschaftlichen Verhältnisse und die Welt, wie sie ist. Die Sehnsucht nach Liebe und Verbundenheit. Die Hoffnung, dass doch noch alles gut werden kann.
Kein Geld, keine Waffen, wenn wir es wollen, wir werden es schaffen.
Seit fast 40 Jahren begleitet die Musik der Scherben mich nun, verleiht meiner Wut eine Stimme, spendet mir Trost, gibt mir im Zweifel das Gefühl, nicht alleine zu sein. Und so bleibt am Ende dieser Serie vielleicht nur das, was auch Kai und Funky machen, wenn sie mit ihren Songs auf der Bühne stehen. Sie sagen, danke Rio, danke Lanrue und danke an all die anderen, die ihren Teil beigetragen haben. Danke, Tonsteine Scherben. Musik ist eine Waffe ist eine achteilige Podcast-Serie von mir, Philipp Meinhold, mit Originalmusik von Rainer Oleag. Für den Schnitt ist Katrin Witt verantwortlich, für die technische Produktion und Sounddesign Stefan Lindner. O-Ton-Recherche Katrin Groth. Dramaturgie Sarah Meinhold, die Redaktion und Projektleitung hat Diana Arapovic. Für die O-Töne von Rio Reiser danke ich Gerd Möbius und dem Rio Reiser-Archiv sowie Hannes Eiber. Er hat das Gespräch mit Rio 1993 für seine Autobiografie König von Deutschland geführt. Für Unterstützung danke ich außerdem Robert Kneschke von der Website riolyrics.de, Frank Menzel und Lutz Kerschowski, sowie allen, die für diesen Podcast mit mir gesprochen haben. Musik ist eine Waffe ist eine Produktion von Radio 1 vom Rundfunk Berlin-Brandenburg 2024.